Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem dramatischen Sachbuch über eine verfehlte Klimapolitik, wie sie die Journalistin Katrin Hartmann beklagt. In mehreren Bestsellerbüchern hat sie sich schon mit der Umweltpolitik befasst. Jetzt geht es um Energie und sie zeigt, wer Öl ins Feuer gießt. So knapp und direkt heißt ihr Buch und wir hören davon. Katrin Hartmann ist unser Gast heute in der Lesart. Hallo allerseits, wir starten hoffentlich klimaneutral. Als Umweltfachfrau hat sich die Journalistin Katrin Hartmann schon besten Ruf erschrieben in mehreren erfolgreichen Büchern über Greenwashing, das Artensterben und die Verantwortlichkeit der Industrie für Umweltprobleme. Jetzt hat sie sich der Energiepolitik zugewandt in ihrem neuen Buch Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. So heißt das Buch und Katrin Hartmanns These ist, statt ja die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, würden die Maßnahmen Deutschlands gerade jene Krise befördern und verschärfen. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hartmann.
Guten Morgen.
Bleiben wir mal beim dramatischen Bild vom Öl ins Feuer. Das ist ja nie gut. Also erstmal ganz allgemein, wer gießt denn Öl ins Feuer? Die Politik, die Industrie oder beide zusammen?
Beide zusammen. Die Industrie natürlich, weil sie an ihrem Kerngeschäft festhalten will, das wesentlich mit fossiler Energie betrieben wird. Insbesondere natürlich die Öl- und Gasindustrie, die Interesse daran hat, an diesem sehr, sehr lukrativen Geschäft festzuhalten. Aber natürlich auch die Politik, die es nicht schafft, eine ökologisch und sozial gerechte Klimapolitik zu machen, sondern diese Industrie am Leben hält mit verschiedenen Scheinlösungen, die auch zum Teil aus der Industrie selbst stammen. Genau.
Sie haben nun ein wirklich sehr bildreiches Buch geschrieben, das sich auch so an den Kapiteln schon ablässt. Das sind nämlich ziemlich prägnante Überschriften. Der Kohlenstoffkolonialismus, der Phantomklimaschutz, die Sabotage oder im Bauch der Bestie. Wer ist denn diese Bestie?
Die Bestie ist eben die besagte Öl- und Gasindustrie und der Bauch der Bestie liegt in Port Arthur in Texas, südöstlich von Houston an der Golfküste. Und dort hat mich der Aktivist John Beard durch diesen Bauch der Bestie geführt. Das ist ein Ort, der laut dem UN-Fachmann David R. Boyd zu den schmutzigsten Orten der Welt gehört. Dort sind zwei der größten Ölraffinerien der USA beheimatet. Da reihen sich petrochemische Anlagen eine an die nächste. Das sind 13 petrochemische Anlagen, die Dünger, Plastik und sonstige mit viel, viel Giftausstoß produzieren. Die Menschen, die dort leben, die leben Zaun an Zaun zu diesen Industrieanlagen. Es sind vor allem People of Color. John Beard selbst ist Afroamerikaner, dort aufgewachsen, neben einer Ölraffinerie groß geworden. Und die Krebsraten sind exorbitant hoch, viel, viel höher als der Durchschnitt in den USA, weil die Umweltauflagen für diese Unternehmen sehr, sehr gering sind oder sie dagegen verstoßen, nicht kontrolliert werden. Und wenn man da ist, ich war da letztes Jahr um die Zeit, also ich glaube heute vor einem Jahr war ich dort in Port Arthur. Es war 40 Grad heiß. Es war der Hitzedom, der sich da über die USA gestülpt hat. Man konnte einfach die Klimakrise spüren, man konnte das Gift spüren, die Augen brennen, der Hals juckt und kratzt. Und man kriegt einfach einen Eindruck davon, was diese fossile Industrie in Wahrheit ist. Das ist nicht nur einfach eine Industrie, die was herstellt, was klimaschädlich ist, sondern die extrem menschenverachtend agiert, was sich eben in den USA als Umweltrassismus dann bemerkbar macht. Und das ist wirklich ganz erschütternd zu sehen.
Also mir ist es schon ganz anders geworden beim Lesen dieses Kapitels, wo Sie sehr, sehr ausdrucksstark die Autofahrt dorthin schon schildern. Aber Sie haben erst den Namen John Beard genannt, diesen Aktivisten. Wer ist das nochmal genau? Wie haben Sie den kennengelernt?
Ich habe John Beard, also wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Er hat nämlich, das Besondere ist, er hat selbst viele Jahre in der Öl- und Gasindustrie, also in der Ölindustrie und petrochemischen Industrie vor Ort gearbeitet, bis er festgestellt hat, die Menschen rundum werden krank. Die Nachbarin ist an Asthma gestorben, als sie im Urlaub waren. Die Mama war herzkrank. Und mittlerweile kennt dort jeder irgendjemand, der Krebs hat oder daran gestorben ist. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wir in den Fabriken kriegen Schutzkleidung, wir wissen, womit wir es zu tun haben, aber alle Menschen außenrum nicht. Die sind dem ausgesetzt. Und seitdem ist er eben Aktivist. Ich habe angefangen zu recherchieren zu diesem Buch, und wollte wirklich einmal versuchen, diese Öl- und Gasindustrie in ihren ganzen Auswirkungen anhand von Menschen, die darunter leiden, zu erzählen. Und da bin ich relativ schnell auf eben John Beard gestoßen. Unter anderem auch deshalb, weil John Beard ein Aktivist nicht nur gegen die Öl- und Gasindustrie ist, sondern für das relativ neue Projekt des LNG-Exports, insbesondere nach Deutschland, also des Flüssiggas-Exports. Und da gibt es eben die Verbindung nach Deutschland. Fracking-Gas kommt von der Golfküste eben nach Deutschland in die LNG-Terminals an den deutschen Küsten.
Da gehen wir jetzt gleich hin, nämlich im Mix von der texanischen Bestie kommen sie nämlich genau nach Deutschland, nach Wilhelmshaven. Rammschläge für den Schweinswal, so lautet die Überschrift. Und da schildern sie ja sehr drastisch die Bedrohung dieser Spezies durch das LNG-Terminal, also diese Anlandestelle für Flüssiggas. Mein Hintergrund ist, wissen wir alle, dass Wirtschaftsminister Habeck nach der Kappung der Gasleitung durch die Ostsee Nord Stream 1 und 2 schnell Ersatz schaffen musste. Der Minister hat sich natürlich für sein schnelles Handeln gelobt, aber auch eigentlich die Öffentlichkeit, ne? Und Sie sagen hier, ja, alles auf Kosten der Tiere, der Umwelt. Nun erinnern wir uns alle an die Zeit, als es plötzlich hieß, spart Strom, ja, dreht die Heizung runter. Welche Alternative hätte denn die Bundesregierung in dieser Situation gehabt, um die Energieversorgung zu sichern, statt solche LNG-Terminals zu bauen?
Also haben ja dann sehr schnell Unternehmen und Menschen Gas eingespart. Das lässt sich ja jetzt rekonstruieren, dass es diese Gasmangellage gar nicht gab. Dieser Flüssiggasimport, Flüssigerdgasimport muss man dazu sagen, genau. Flüssigerdgasimport hat nur einen klitzekleinen Teil, nämlich 7% am importierten Gas überhaupt ausgemacht, auch in diesem Winter. Und es gab sehr schnell Berechnungen von seriösen Instituten, die gesagt haben, Deutschland plant hier eine Überkapazität. Das war das New Climate Institut in Köln, das war das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Christian von Hirschhausen, Claudia Kempfert haben da viele Studien dazu veröffentlicht, dass diese Kapazitäten, die geplant wurden, überdimensioniert waren. Und nun ist es so, dass ein Teil dieser Terminals, jetzt beispielsweise Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel, ja schon viele, viele Jahre vorher geplant waren, es aber sich nicht gelohnt hatte und letztlich gar nicht für die Privathaushalte ursprünglich gedacht waren, sondern für die Versorgung der chemischen Industrie. In Stade und Brunsbüttel sind zwei große Chemieparks und die Chemieindustrie ist ja eine der Industrien, die so wahnsinnig unterm Radar fliegt in Deutschland, die nämlich aber für ein Viertel des deutschen Energieverbrauchs steht und gar keine Sparpläne hat. Und dafür, das hat mir dann auch in einer Frage, die ich an die Bundesregierung gestellt habe, letztlich die Bundesregierung beantwortet, die Industrie braucht das. Und die Chemieindustrie hat da stark lobbyiert, dass sie diese Terminals brauchen. Und sie jetzt kommt nach und nach raus, dass die Kapazitäten gar nicht ausgefüllt werden, dass es dieses Terminal insbesondere auf Rügen überhaupt nicht braucht, dass viel von diesen ganzen Versprechen jetzt in sich zusammenfallen. Und was dafür geopfert worden ist, das ist wirklich dramatisch. Und dieses Beschleunigungsgesetz, mit dem diese Terminals gebaut wurden, es musste keine Umweltverträglichkeitsprüfung geben in so hochsensiblen Gebieten wie eben in der Ostsee oder in der Nordsee, dass es die Bürgerbeteiligung eingeschränkt worden ist, das könnte einfach wirklich Blaupause für die nächsten verrückten Technologien werden und wird auch schon so geplant für Wasserstoff und für die Speicherung von CO2 unter der Erde. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die letztlich auch nur dieser Industrie nützt, weil damit letztlich keine neue fossile Infrastruktur geschaffen worden ist, die jetzt irgendwie befüllt werden muss, weil auch das haben Studien belegt, auf Wasserstoff einfach umstellen kann man die nicht und die Schwimmenden gar nicht. Und das hat mich wirklich sehr erschreckt bei der Recherche, wie mit Menschen umgegangen wird, wie über alle Bedenken hinweggefegt wird, wie über alle Belege hinweggegangen wird und wie wirklich mit einer schon auch wirklich Gewalttätigkeit da Fakten geschaffen worden sind, obwohl einfach wirklich so schnell klar wird, was jetzt sich wirklich bestätigt, dass es in diesem Ausbau nicht nötig war und dass Fakten einfach so ignoriert werden, das hat mich wirklich echt verstört, kann ich sagen.
Apropos Menschen, Umweltrassismus und Profit heißt ein weiteres Kapitel hier im Buch. Und dann sind wir wieder in Texas, in Freeport, wo es um den Ausbau eines Tiefseehafens geht, für den Anwohner, aber überwiegend Schwarze, umgesiedelt werden müssen. Das ist für Sie Umweltrassismus?
Das ist, also es beginnt ja schon früher, das beginnt, letztlich geht es in dieser Gegend, insbesondere in Louisiana, also da über der Grenze, hat dieser Umweltrassismus fängt ja schon früh an, der fängt letztlich zur Zeit der Versklavung an. Und hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Als nächstes kamen die rassistischen Segregation-Gesetze und dieses Viertel in Freeport, in denen das auch eingekeilt ist von riesigen Industrieanlagen. Dow Chemical ist dort gestartet, also hat eine riesen Fabrik da, ein riesiges BASF-Gelände drumherum, also Industrieanlagen größer als der Ort selbst. Und in diesem Viertel, das zwischen diesen Industrieanlagen eingekeilt ist, wurden durch diese Segregation-Gesetze, durch diese rassistischen Gesetze, wurden die People of Color, die schwarzen Menschen hingezwungen. Und das nächste ist, dass jetzt dort LNG-Export-Terminals stehen und dieser Tiefseehafen da ausgebaggert werden soll. Und sie sind die Ersten, die dort über den Tisch gezogen werden, denen gedroht wird, sie werden so oder so enteignet, die umgesiedelt werden in viel schlechtere Wohnungen, wo sie von Überschwemmungen und Hurricanes viel stärker bedroht sind. Und das betrifft einfach diese Bevölkerungsgruppe, die an sich schon unter dieser ganzen petrochemischen und fossilen Ausdehnung leidet. Und das ist das, was man als Umweltrassismus bezeichnet. Also es geht, das Erschütternde, was ich da gesehen habe, ist, dass es wirklich diese eine Linie gibt, Versklavung, Segregation, Umweltrassismus, und die Menschen kriegen keine Jobs dort, die Krebsraten eben genau unter People of Color, unter dieser Bevölkerungsgruppe ist höher als bei anderen, die Gesundheitsversorgung ist miserabel, und das ist wirklich, wirklich scheußlich mit anzuschauen, weil die Menschen dort einfach, weil auch die Industrie einfach davon ausgeht, und die das ist das Tragische daran oder das Erschütternde daran, dass die Industrie natürlich an solche Orte geht, wo sie vermutet, dass die Menschen sich nicht wehren, aber das ist Gott sei Dank vorbei, die Menschen stehen auf und wehren sich.
Frau Hartmann, Ihrem Furor entspricht Ihr Buch. Und wenn man es liest, allerdings muss man sagen, also zu 80% oder zu 85% denkt man, um Gottes Willen, alles ist im Eimer. Das wird nie wieder was. Etwas hoffnungsvoller habe ich dann Ihr Kapitel begonnen, Jenseits der Opferzone. Das ist sozusagen Ihr Nachwort eigentlich. Gibt es, Sie haben jetzt noch genau eine Minute eine Zeit, Minute, uns ein bisschen Hoffnung zu machen.
Ja, mir machen die Menschen, die ich getroffen habe, Hoffnung. Ich war mit John Beard zusammen auf Rügen vor drei Wochen. Dort hat er und eine Elida Castillo auch aus Texas eine Policy-Tour gemacht und dort den Protest gegen die LNG-Anlagen unterstützt. Und da dabei zu sein, wie John Beard steht und die Menge anpeitscht und sagt, we're gonna win this. Das ist so
großartig. Wir werden das gewinnen.
Wir werden das gewinnen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als das zu gewinnen. Das ist wahnsinnig ermutigend, auch zu sehen, wie gerade dort die Menschen, die eben wirklich aus Graswurzelbewegungen von ganz unten kommen, zu sagen, wir lassen uns nicht mehr zu Opfern machen. Wir haben andere Ideen, wir wollen anders leben und wir wehren uns jetzt. Dem kann man sich nur anschließen. Das ist irre ermutigend, und ich hoffe, ich habe das ermutigend genug beschrieben, weil mich hat das wirklich, ich denke da jeden Tag dran, seit ich da war. Und das gibt mir Mut und Hoffnung und Kraft, obwohl ich auch immer vor Ort sehe, wie alles grässlich ist. Aber es sind immer und überall Menschen da, die es anders machen und andere Menschen bewegen und anderen Menschen helfen.
Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Das ist das neue Buch von Katrin Hartmann, jetzt im Rowohl Taschenbuchverlag erschienen. Vielen Dank Ihnen, Frau Hartmann, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir alle vier Wochen den Mops des Monats küren, unseren Lesartpreis für die krassesten, ulkigsten und schräg originellsten Buchtitel. Hans von Trotha ist wieder fündig geworden. Der Sieger am Schluss ist extra klasse, verspreche ich Ihnen.
Der Mops des Monats.
Manchmal meint man, es müsste alle Titel doch schon mal gegeben haben. Eine kurze Geschichte von fast allem, zum Beispiel Jetzt gibt es sie. Oder Was im Bett geschah, eine horizontale Geschichte der Menschheit. Oder die Babypedia mit Checklisten für alle wichtigen To-Dos. Und natürlich Buch ohne Bedeutung. Muss man sich erst mal trauen als Titel. Haarscharf am zitierten Original vorbei schrammt Mord im Rotstiftmilieu. Fragen, was für eine Alternative da aufgemacht werden soll, stellen sich bei »Da, wo sonst das Gehirn ist«. Absichtlich in die Irre führt Bankgeheimnis, da geht es um Selbstgespräche eines Fußballers. Und Szenen einer Ehe bieten drei Titel. Er am Anfang, frag mich später nochmal, klar am Ende, ein Mann zum Vergraben und mittendrin wahrscheinlich Co-Fucking. Einen eigenwilligen Fokus auf die Geschichte der parlamentarischen Demokratie wirft Schlägereien in Parlamenten. Rätselhaft klingt, tausche zwei Hitler gegen eine Marilyn. Zur Beruhigung, es geht da um Autogramme. Außerdem lernen wir, Gier ist ein Luder. Hätte man drauf kommen können. Und das Leben ist kein Strandurlaub. Das dürfte den meisten von uns klar gewesen sein. Kommt jetzt als Erinnerung mitten in der Saison. Der Mops des Monats Juli aber geht an einen, ja vom Titel her gesehen, den ultimativen Ratgeber fürs Bauen. Auch ein Titel, von dem man hätte glauben mögen, dass es ihn längst mal gegeben hat. Gedacht hat man ihn jedenfalls schon oft. Und jetzt gibt es ihn. Der Mops des Monats Juli geht an... Bau keinen Scheiß.
Bau keinen Scheiß, so planst und baust du dein Traumhaus. Unser Mops des Monats im Juli geht an diesen genialen Titel, wie ich finde, vom Autor Tobias Beuler, erschienen im FBV Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute etwas aus der Rubrik Häuser und ihre Geschichte. Das ist die Spezialität von Thomas Harding geworden, ein britischer Journalist und Autor mit starken deutschen Verwandtschaftswurzeln. Schon zwei Bücher hat Thomas Harding Häusern und ihren historischen Bewohnern gewidmet. Eins stand in Deutschland. Jetzt stellt er uns nächstes vor. In den USA stand und steht das alte Haus auf der Farm. So heißt das neue Buch und erzählt die Geschichte des Hauses von Harriet Tubman. Es ist ein Bilderbuch, ausdrücklich für ganz junge Leserinnen und Leser. Also ein Fall für unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Hallo im Studio.
Hallo, guten Morgen.
Wer ist denn diese Harriet Tubman und wo genau hat sie gelebt in diesem Haus?
Also sie ist eine der bekanntesten Fluchthelferinnen der USA, die Menschen aus der Sklaverei befreite. Harriet Tubman wurde selbst in die Sklaverei geboren, um 1822 etwa. So genau lässt sich das nicht sagen, weil das damals gar nicht festgehalten wurde. Als junge Frau gelang ihr dann immerhin die Flucht in den Norden. Da hat sie dann sich auch niedergelassen. Aber weil ihre Familie immer noch gefangen war, ihr Bruder, hat sie das kaum ausgehalten. Und dann ist sie immer wieder zurückgekehrt in den Süden, um anderen zu helfen, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Und das hat sie zusammengetan mit der Hilfsorganisation Underground Railroad. Das waren Leute, die sich zusammengetan haben, Wege gefunden haben, ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben für die Flüchtenden. Insgesamt war Harriet Tubman eben eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Sie hat dafür sogar im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft. Also sie hat wirklich eine Mission gehabt. Eine beeindruckende Frau, die jetzt eben selbst Geschichte geschrieben hat.
Und was verbindet sich nun historisch eben mit diesem Haus? Was ist seine spezielle Geschichte?
Ja, das ist ganz interessant, wie diese Geschichte hier erzählt wird. Also das Buch fängt an, zu einer Zeit, da ist Harriet Tubman noch gar nicht geboren selbst, sondern wir starten wirklich mit dem Anbeginn des Landes. Wir gucken in das Land hinein. Das Land war unbebaut. Tiere haben es bevölkert. Es gehörte einer indianischen Gemeinschaft, die da gelebt hat. Und dann wurde das eben verkauft. Und jetzt steigen wir ein, an wen wurde das verkauft? Wer hat dieses Haus mitgenommen? Und dann war es eben 1850, gab es eine junge Frau, Frances Stewart, die war Tochter eines Richters, die hat auf das Land dann ein kleines Haus gebaut. Und dieses Haus, das hat sie eben an Harriet Tubman verkauft. Und von da geht es dann los. Also da erzählt dann ab diesem Moment, 1850, beginnt dann die Geschichte von dem Haus und was es mit Harriet Tubman zu tun hat. Und dann folgen wir ihr, erleben ihr Leben, lernen, was sie gemacht hat, dass sie eben ganz viel angebaut hat, dass sie Ziegel gebrannt hat, dass sie aber ihr Haus immer wieder geöffnet hat für Flüchtende, für Hilfsbedürftige, für Kinder, für alte Menschen. Und das ist ganz eindrücklich, wie man ihr da begegnet, wie man sie kennenlernt. Und das Haus stand und steht bis heute eben für sie, bis zu ihrem Tod. 1913 war sie in diesem Haus und hat dessen Geschichte geprägt.
Wer hat denn dann später in dem Haus gelebt? Das sind ja eine ganze Epoche dann noch weiter.
Genau, das ist eben das Interessante, dass es dann weitergeht. Von diesem 1913, da ist sie gestorben und dann folgt ihr direkt die Familie eines Postkutschers und auch dessen Geschichte wird erzählt. Also was die wiederum für Umbrüche mitgemacht haben. Krieg, Inflation, Veränderung, auch da wieder Tod und Verderben. Aber das passt alles rein in dieses große Konvolut des Hauses.
Und wie erzählt da Thomas Harding? Das ist ja für Kinder.
Genau, es ist für Kinder ab 8 Jahren. Es erzählt, wird so erzählt in ganz kurzen, fast schon sachlichen Texten, wie ich finde. Pro Doppelseite sind es mit ganz wenigen Ausnahmen selten Texte, die länger sind als 5 Zeilen. Und es gibt dem Buch schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber gleichzeitig sind dann auch da so Sätze drin wie, es war eine glückliche Farm, es war eine schöne Zeit, die Kinder tobten durch die Felder. Also es wird schon angereichert mit Wissen für Kinder und es holt Kinder auch ab, weil natürlich können Kinder sich vorstellen, wie andere Kinder gelebt haben und dann tauchen sie da natürlich lieber ein. Und insofern ist die Geschichte von Harriet, die ist so eingewebt in dieses Ganze, was ist passiert, was hat die Natur gemacht, wie hat sich das Land verändert. Das ist sehr klug gemacht, aber wie gesagt doch etwas ernsthaft erzählt.
Gezeichnet ist der Band von Britta Teckentrup, eine ganz berühmte Illustratorin inzwischen. Macht sie das jetzt wieder super?
Ja, sie macht das. Sie hat ja eine sehr eigene Bildsprache. Tatsächlich, man erkennt ihre Bücher und man erkennt auch diese Buchreihe. Sie haben es ja gerade schon erklärt, dass das dritte Buch ist in dieser Reihe. Und die haben so einen eigenen Sound, auch in der Illustration. Die tragen dieses Buch aus. Also es sind sehr gedeckte Töne, die nehmen einen ganz schnell gefangen, ziehen so rein in das Geschehen, wie ich finde. Und das Buch und sein Vorgänger, das muss man auch sagen, bevor es dieses steinerne Haus gab, gab es ein Holzhaus, das ist abgebrannt, als Harriet Tubman da drin lebte. Und sie hat eben aus selbstgebrannten Ziegeln ihr Haus aufgebaut. Und das bleibt hier alles stehen. Also dieses Haus ist so das Denkmal, das so auf dem festen Boden steht. Und dann ist das Ganze so eine Mischung aus Druck und Collage. Und ich finde, das selbst steht schon für eine Veränderung und für eine Modernität. Und das ist ein sehr kluger Schachzug. Denn insofern erzählen die Bilder auch wieder eine eigene Geschichte. Und ich muss sagen, tatsächlich habe ich gedacht, während ich das gelesen und angeschaut habe, dass das sehr einfühlsam ist. Und dass es eigentlich sowas für Kinder erklärt, was das Leben Veränderung bedeutet, dass Menschen kommen und gehen und dass letztendlich das Land und ein Haus immer Zeugnis von unserem Handeln ablegen sozusagen. Das fand ich sehr klug, sehr tiefsinnig. Eine ganz, ganz tolle Bilderbuchreihe.
Und eine ganz große Empfehlung von Kim Kindermann. Dankeschön. Das alte Haus auf der Farm, die Geschichte des Hauses von Harriet Tubman. Das neue Buch von Thomas Harding und Britta Teckentrup. Jetzt im Verlag Jacobi und Stewart veröffentlicht. 56 Seiten kosten 22 Euro. Lesen Sie das alles, auch die Besprechung von Kim Kindermann nach im Netz auf unserer Seite. Hier finden Sie sie.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Anna Haifisch zeichnet gerne Tiere. In den Comics der Leipziger Künstlerin, die jetzt in einer Ausstellung in Hamburg zu sehen sind, werden Mäuse, Meerschweinchen oder Windhunde zu dünnen Strichfiguren, die etwas trüb oder auch ratlos auf die menschliche Welt blicken. Humor und Melancholie gehören wie bei vielen guten KünstlerInnen auch bei Anna Haifisch zusammen.
Also nichts, was einen zu Tode deprimiert natürlich, aber es braucht immer noch so einen kleinen Twist. Aber das halt irgendwie nie auf Kosten der Figuren. Also wenn mir das gelingt, dann denke ich, dann ist erstmal okay.
Die Ausstellung bis hierhin lief's noch gut mit Bildern der Comic-Künstlerin Anna Haifisch. Ist bis zum 20. Oktober im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen. Gabriele von Arnim hat mit ihrem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« über die Pflege ihres Mannes viele Menschen bewegt. In ihrem neuen Buch »Der Trost der Schönheit« erzählt sie, wie sie in einer fordernden und manchmal schrecklichen Welt Trost in der Schönheit sucht und findet. Heute liest Gabriele von Arnim in Schleswig.
Darf ich das eigentlich? Darf ich eigentlich mich mit Schönheit beschäftigen angesichts des Weltelends? Und habe dann festgestellt, ich muss es sogar. Weil für mich ist dieses Buch auch eine Verteidigung, wenn Sie so wollen, meiner kleinen Wirklichkeit gegen die Weltwirklichkeit.
Gabriele von Arnim liest heute um 19 Uhr im Oberlandesgericht in Schleswig über den Trost der Schönheit. Morgen in Hamburg.
Mein Mann ist verschwunden. Richard Herford.
In dem Hörspiel The Beat Goes On oder Die Hölderlin-Akte dreht sich alles um einen verschwundenen Literaturdozenten. Hat er sich, wie seine Ehefrau vermutet, mit einer Studentin aus dem Staub gemacht? Oder hat sein Verschwinden mit einem Buch über Hölderlin zu tun? Privatdetektivin Cher Ebinger, gesprochen von Maren Kreumann, macht sich auf die Suche.
Warum treffen wir uns hier?
Von der Uni, wo er Dozent ist, erfuhr ich, dass er zuletzt im Hölderlin-Haus geforscht habe.
The Beat Goes On oder Die Hölderlin-Akte ist der erste Fall einer Reihe mit Maren Kreumann als Cher Ebinger. Zu hören sind die Kriminalfälle in der Rubrik Hörspiel auf deutschlandfunkkultur.de.
Und jetzt hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur ein Gedicht.
Ist das nicht Leidenschaft, ein Dach blau anzustreichen und darunter zu wohnen? Ist das nicht Leidenschaft, alle 7 Mardersprachen zu lernen und nachts Botschaften abzuhören in den Hinterhöfen? Sofort erleuchtet zu werden beim Anblick einer Amsel, ist das nicht Leidenschaft, auch die Handflächen blau zu streichen, auf ein Hochhaus zu steigen und von dort dem Himmel zu winken?
Das war die Stimme von Marie T. Martin. Und wenn Ihnen dieser Name jetzt nichts sagt, dann geht es Ihnen wie mir. Auch ich kannte diese Schriftstellerin bislang überhaupt nicht. Ihr literarisches Feld, das war die Lyrik und die kurze Prosa. Und ich muss das traurigerweise in der Vergangenheitsform sagen, denn Marie T. Martin ist 2021 gestorben. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Etliche Preise und viele Stipendien haben ja immerhin dieses kurze Schriftstellerin-Dasein von kaum 10 Jahren ermöglicht. Das erste Buch erschien 2009 und umso verdienstvoller ist nun eine Gesamtausgabe ihrer Arbeiten, erschienen im Verlag Poetenladen. Der Winter dauerte 24 Jahre Werke und Nachlass. So der Titel, und ein richtig berühmter Kollege hat dazu ein wunderbares Nachwort verfasst. Norbert Hummelt, er ist im Studio, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Morgen.
Morgen. Ja, Herr Hummelt, erinnern Sie uns an diese Dichterin. Wann haben Sie Marie T. Martin kennengelernt?
Ich habe sie früh kennengelernt, weil sie war tatsächlich vor schon etwas mehr als 20 Jahren als Studentin in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut, während ich dafür ein Jahr unterrichtet habe. Und sie war in meinem Romantikseminar. So bin ich ihr das erste Mal begegnet.
Und was war oder was wurde sie für eine Schriftstellerin? Was war ihr Ton? Was war ihr Stil? Wir haben gerade ein paar Verse gehört. Ist das nicht Leidenschaft, alle 7 Mardersprachen zu lernen? Auf dieses Bild muss man erstmal kommen.
Absolut, so ist es. Sie ist eine Lyrikerin und Prosaautorin geworden, die, was eigentlich ganz selten ist, ausschließlich Prosa-Miniaturen, maximal kleine Erzählungen in der Prosa geschrieben hat und Gedichte. Und beides eben auf gleicher Höhe und mit gleicher Intensität. Und sie hat eben auch mit dem schönen Titel Luftpost debütiert. Dann erschien ein Gedichtband, dann wieder kleine Prosa, noch ein Gedichtband. Und jetzt haben wir eben diesen, ja doch, gewichtigen Band mit Texten, die aber eine große Leichtigkeit auch haben.
Wovon handeln Ihre Gedichte oder auch die Prosa? Was waren Marie T. Martins Themen, wenn man das so sagen darf?
Ja, ich habe eben noch mal geblättert in Ihren Gedichten und da bin ich auf den Vers gestoßen, du fragst bis an den Grund. Ja, und da steckt eigentlich ganz viel drin. Das Fragen, was sehr häufig eine Figur ist in ihren Gedichten wie in den Prosatexten, die sich immer wiederholt, aber immer weiterführt. Ja, also ein Fragen zwischen den unmittelbaren Wahrnehmungen und den Erscheinungen bis ins Transzendente hinein. Und es hat immer etwas Spielerisches und auch einen doch tiefen existenziellen Ernst. Es ist ganz klar und gleichzeitig geheimnisvoll.
Alles, woran man glaubt, beginnt zu existieren. Mit diesem Satz von Ilse Eichinger überschreiben Sie Ihr Nachwort. Dieser Satz findet sich auch bei Marie T. Martin. Was hat er ihr bedeutet anscheinend?
Also ich glaube, dass es fast ein Programm ist für ihr Schreiben, dass sie aus dem, ja, aus was, es ist schwer zu sagen, das, Wort Glauben ist immer schwierig, aber aus einem poetischen Glauben heraus, dass man getragen wird von den Worten im Schreiben, im Dichten, dass man etwas erschaffen kann, was dann wirklich da ist. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Grundüberzeugung, die jede Dichterin und jeder Dichter haben muss. Und sie hatte das in hohem Maße.
Sie schreiben in Ihrem Nachwort, Herr Hummelt, die Gedichte von Marie Temati, die stünden in einer romantischen Tradition. Welche ist das? Die klassische alte blaue Blume oder eine moderne, oder knüpfen sich von da aus der Vergangenheit, der Geschichte, die Verbindungslinien, die romantischen, zu Ihrer Lyrik?
Also ich glaube, alles auf einmal. Also wenn ich jetzt mal zwei berühmte Zitate von Novalis nehme: Wohin gehen wir? Immer nach Hause. Und das zweite: Wir träumen von Reisen in das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Dann merken wir auch, es sind schon Fragen. Die fragen auch bis an den Grund. Und das ist eigentlich die Spur, die weiterführt bis zu ihr. Es hat allerdings nichts mit irgendeiner bestimmten Formensprache zu tun. Also in ihren Formen ist sie eigentlich ganz modern und gleichzeitig ganz klar und leicht. Es ist nichts verrätselt, weil das Geheimnis eigentlich immer da ist.
Die deutsche Lyrikszene, die ist ja manchmal so ein bisschen ein abgeschlossener Zirkel. Marie Temati gehörte zur Kölner Szene, wie man sagt. Sie sind ja auch in Nordrhein-Westfalen, obwohl sie jetzt lange schon Wahlberliner sind. Welche Rolle hat sie gespielt, oder welchen Rang konnte sie einnehmen in dieser ja doch jetzt nicht langen Zeit als Dichterin?
Ja, sie ist von Leipzig dann nach Köln gegangen, und ich habe dann immer wieder über sie gehört. Sie hat lange teilgenommen am Literaturatelier, einer Werkstatt für Autorinnen und Autoren in Köln. Sie hat sehr stark dort, glaube ich, auch das Klima geprägt, das Gesprächsklima, auch durch ihre Offenheit und natürlich durch ihre Texte. Und sie hat die Preise, die man dann bekommen kann, wenn man in Köln ist, der Wolf-Dieter Brinkmann-Preis und den NRW-Förderpreis, auch vollkommen verdient erhalten.
Das heißt, sie hatte schon Öffentlichkeit. Also ich habe gelesen, eine ganze Liste von Stipendien und Preisen. Das hat man also schon registriert. Das liegt also jetzt an mir, an meinem Versagen, dass ich sie nicht kenne.
Naja, Sie erwähnten ja eben das Wort Szene. Und das ist ja immer schon so ein bisschen eine Einschränkung. Man würde ja auch nicht so von der Prosa-Szene oder der Romanszene sprechen.
Haben Sie recht,
also das,
ja,
ist schon eine kleine Öffentlichkeit. Aber das ist ja eigentlich ganz gleich, wenn man ein Buch findet, wenn man Texte findet und sich in ihnen festliest. Also ich kann nur sagen, es geht einem immer besser, wenn man in diesen Gedichten und in der Prosa gelesen hat von Marie Martin.
Was war sie denn für ein Typ, für eine Persönlichkeit? Wie ist sie als Mensch gewesen?
Ich bin ja einige Male begegnet, wobei es sicherlich viele Menschen gibt, die sie wesentlich besser kennen. Sie war eigentlich eher still, zumindest damals im Seminar. Und hatte etwas, ja, sie war sehr für sich. Sie war eigentlich nicht so ein Szenetyp, sondern sie hat von Anfang an, glaube ich, sehr an ihrer eigenen Poesie gearbeitet. Zwar immer im Gespräch, auch im Schreiben, immer im Gespräch mit anderen verstorbenen und lebenden Dichterinnen und Dichtern, aber eigentlich ein zurückgezogener Mensch. Also sicher hatte sie etwas Verträumtes, was dann aber in der Sprache eine große Klarheit auch gewinnt.
Viele Texte, die jetzt in diesem Band versammelt sind, die gibt es natürlich auch als Einzeledition, aber man muss schon sehr suchen. Es ist jetzt wunderbar, dass man dieses Gesamtwerk hat. Trotzdem mit 415 Seiten ist es erstmal ein Pfund in der Hand. Herr Hummelt, mit was soll man beginnen, wenn man diese Welt der Marie Thematin wenn man die entdecken will? Was würden Sie sagen?
Also ich würde dann empfehlen, Ihren zuletzt zu Lebzeiten erschienenen Gedichtband Rückruf, den ich sehr stark finde und ja, den man wirklich gar nicht auslesen kann. Ich hoffe, er ist noch lieferbar.
Auf jeden Fall aber enthalten in diesem Band.
Genau.
Dankeschön, Norbert Hummel über Marie Temati. Er hat das Nachwort geschrieben zu dem Band Der Winter dauerte 24 Jahre. Werke und Nachlass auf über 400 Seiten, kürzlich im Verlag Poetenladen erschienen.